Genau, mich würde zuerst mal interessieren, die Scientists for Future Halle gibt es seit, ich glaube, jetzt genau einem Jahr. Wie viele seid ihr und welche Fachrichtungen sind da vertreten?
Also wir sind so etwa 30 Leute insgesamt, von denen etwa 10 so zum aktiveren Bereich gehören. Wir sind überwiegend Naturwissenschaftler, aber es sind auch ein paar Geisteswissenschaftler dabei. Und das ist zugleich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir bei den Scientists for Future natürlich nicht nur Klimaforscher dabei haben, sondern es geht uns darum, möglichst viele Disziplinen einzubinden, weil wir dieses Thema eben nicht nur rein naturwissenschaftlich betrachten dürfen.
Das ist eben das Spannende, dass es eben die Erweiterung dieser Klimathematik ist durch verschiedene Disziplinen, da sicherlich andere Sichtweisen haben und andere Ideen reinbringen. Führt das nicht manchmal auch zu Konflikten?
Nein, eigentlich nicht, weil uns eigentlich insgesamt klar ist, dass die Klimakrise ein Punkt ist, bei dem es um eine ganz große Transformation geht. Das ist im Grunde genommen, es ist eine Nachhaltigkeitskrise. Also wir brauchen eine Transformation im Hinblick auf Politik, wie und was in der Politik gemacht wird. Wir brauchen eine gesellschaftliche Transformation im Hinblick auf ökonomische Modelle, auf Mobilitätskonzepte etc. etc. Die Klimakrise ist ja nur ein Ausdruck dessen, dass wir mittlerweile irgendwelche Sachen grundlegend falsch machen.
Nun erleben wir seit einem halben Jahr oder sogar schon ein bisschen länger ein Rieseninteresse an Wissenschaft in Bezug auf die Corona-Krise. Es gibt ganz prominente Wissenschaftler auf einmal, die eigene Podcasts haben. Warum ist dieses Interesse nicht auch in Bezug auf die Klimakrise zu sehen, obwohl doch auch da teilweise sehr drastische Prognosen getroffen werden? Es geht um den Untergang der Zivilisation, hört man gelegentlich wieder mal. Warum gibt es da auch nicht dieses gewaltige Interesse?
Das hat meines Erachtens vor allen Dingen zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Bei dem einen Aspekt muss man eigentlich sehr weit in die Evolutionsgeschichte des Menschen zurückgehen, weil wir eigentlich darauf mehr oder weniger trainiert sind, immer nur sehr kurzfristig zu handeln. Das heißt, das, was wir über Jahrhunderttausende hinweg, wofür wir belohnt wurden, ist, wenn wir zumindest für den Winter vorsorgen konnten. Bei so etwas wie der Klimakrise, da geht es aber darum, dass wir Jahrzehnte vorausdenken müssen. Und das fällt uns insgesamt sehr, sehr schwer. Das ist einfach in unseren Genen nicht drin. Das ist eine Hypothese, aber meines Erachtens kann das ein bisschen diese Absurditäten erklären. Der andere Punkt ist eher gesellschaftlicher Natur. Also wenn ganz viele neben uns laufen, die ein ähnliches Gefühl haben, da muss dringend etwas passieren, sind wir viel eher bereit, uns dieser Richtung anzuschließen, als wenn das immer nur eine kleine Gruppe ist. Dazu kommt noch dazu, dass die Politik ja auch maßgeblich dazu beiträgt, ob etwas sehr ins Bewusstsein rückt oder nicht. Und wenn die Politik, so wie wir das jetzt erleben, überwiegend langsame Schritte macht und einfach diesem Zeitdruck, den wir eigentlich haben, nicht gerecht wird, dann trägt das mit dazu bei, dass die Menschen das eben als nicht so drängend fühlen. Da kommen noch zwei individuelle Aspekte dazu oder ein individueller. Die Unsicherheit, wird es mich überhaupt betreffen oder komme ich drum rum? Muss ich mich da wirklich jetzt engagieren? Und die andere Unsicherheit ist, na, trifft denn diese Zukunft ein? Weil wir wissen ja aufgrund von Wettervorhersagen, es kann eintreffen oder auch nicht. Das heißt, es ist keine Sicherheit und je weiter das in der Zukunft liegt, umso schwieriger ist es für uns auch, dieses Gefühl von Unsicherheit gegen dieses Gefühl, wir müssen wirklich etwas tun, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass was passiert, damit richtig umzugehen.
So ein Umdenken hat ja durchaus auch eingesetzt und Fridays for Future ist da sicherlich ein großer Teil von. Da wird gerne gesagt, das sind ja in Anführungsstrichen nur Jugendliche, die noch kaum Lebenserfahrung haben und schon gar nicht wissenschaftlich fundiert irgendwas sagen können. Nun kommen die Wissenschaftler eben auch mit auf die Straße als Scientists for Future. Warum wird denen dann nicht mehr Autorität bescheinigt oder sozusagen eingeräumt?
Ja, das hängt wiederum jetzt so ein bisschen mit einem Phänomen zusammen, was wir ja ganz stark mittlerweile auch in der ganzen Corona-Debatte erleben, nämlich dass Leute verunsichert sind. Wir leben in einer sehr, sehr komplexen Welt und seit der Regierung Trump wissen wir ja auch, dass auch durchaus mit alternativen Fakten gearbeitet wird. Und diese Unsicherheit, diese verschiedenen Fakten, die es angeblich alle gibt, die trägt natürlich mit dazu bei, dass Leute auch dann unter Umständen nicht mehr dem vertrauen, was eigentlich in der Wissenschaft gemacht wird. Und das ist wiederum eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir wesentlich besser lernen müssen, mit Informationen umzugehen. Also welchen Informationen vertrauen wir und welchen nicht? Ich habe beispielsweise noch nicht gehört, dass mit irgendwelchen alternativen Faktenautos oder Smartphones gebaut wurden, sondern das ist ganz klar in allen technischen Bereichen, da verlassen wir uns auf die Wissenschaft, weil die wissenschaftliche Methode immer mit Kausalitäten und Plausibilitäten arbeitet. Und das ist etwas, was wir wieder stärker in die Gesellschaft bringen müssen, dass man tatsächlich nicht wahlweise zwischen Fakten hin und her springen kann, die dann unter Umständen gar keine Fakten mehr sind.
Es ist also die Wahrnehmung der Fakten das eine. Muss nicht vielleicht auch an der Kommunikation durch die Wissenschaft an die Menschen, an die Gesellschaft sich noch etwas tun?
Ja, Wissenschaftler sind erstmal Menschen wie du und ich. Die verfolgen unter Umständen auch ganz unterschiedliche Ziele. Ich kann Wissenschaft betreiben und mich rein in der Wissenschaft bewegen und dann auch entsprechend in dem Elfenbeinturm bleiben, weil dort meine Karriere lauert. Oder aber ich nehme eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung wahr, die ich mit meinem Wissen in gewisser Weise dann auch unterstützen kann. Und bei der Klimakrise, da haben wir ganz klar eine sehr, sehr hohe gesellschaftliche Relevanz. Das ist kein Thema, wo man sagt, das ist gut aufgehoben in Fachzeitschriften, sonst brauchen wir das nicht weiter, sondern wir müssen das tatsächlich in die Gesellschaft bringen, weil, wie ich schon vorhin gesagt hatte, wir eine gesellschaftliche Transformation brauchen. Und das, wie Wissenschaftler kommunizieren, wenn sie halt sagen oder wenn sie erkennen, sie müssen in die Öffentlichkeit gehen, das passiert auf unterschiedliche Weise. Große Forschungsinstitutionen beispielsweise haben immer eigene Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit. Die haben in der Regel eine sehr gute Verbindung zu den Medien. Die geben Pressemitteilungen raus. Oder das, was wir auch oftmals haben, ist, dass wir angefragt werden von Medien, wir hätten gerne einen Experten zu dem Thema XY und vermittelt uns bitte mal jemanden, den wir interviewen können, so wie wir das jetzt hier gerade machen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, sich bürgernahe zu engagieren, also an Diskussionsveranstaltungen teilzunehmen, in die Öffentlichkeit zu gehen, immer auch mit allen Leuten über dieses Thema zu reden, die man irgendwie erwischen kann. Und natürlich sowas wie Scientists for Future. Das ist genau diese Geschichte, wo probiert wird, diese Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ganz, ganz bewusst zu schlagen.